Wir sprechen und streiten mit Unbekannten. Wir führen Freundschaften, wir lachen und weinen. Wir verlieben uns. Wir improvisieren Kochrezepte und versuchen so radikal zu leben wie die Wirklichkeit. Wir sprechen mit Worten, Steinen und Gedichten und schreiben unsere Sehnsüchte an die Wände der Stadt. Und das Herz ist ein Muskel in der Größe einer Faust. Und das Herz ist ein Muskel in der Größe einer Faust. Wir klauen in Supermärkten, wir lesen und bauen das Schöne aus den Trümmern dieser Welt. Wir sind schwach und wir sind stark und schwören mit Tränen in den Augen, niemals Teil der lethargischen Masse zu werden. Wir kämpfen um unsere Leben und sind bewaffnet mit Leidenschaft und der Gewissheit, dass das Unmögliche möglich ist. Und das Herz ist ein Muskel in der Größe einer Faust. Und das Herz ist ein Muskel in der Größe einer Faust. Und das Herz ist ein Muskel in der Größe einer Faust. Und das Herz ist ein Muskel in der Größe einer Faust. Wir bleiben der Arbeit fern. Wir schwänzen die Schule und übernachten auf Häuserdächern. Wir sind solidarisch, wir helfen anderen und riskieren dabei auch Schläge und Tritte. Unsere Träume, unsere Revolte ist so alt wie die Zeit und wird es mit dem letzten lebenden Menschen sterben. Und das Herz ist ein Muskel in der Größe einer Faust. Und das Herz ist ein Muskel in der Größe einer Faust. Und das Herz,
sag mir, ich bin, ist ein Muskel.
Kennst du meinen Namen? Ich bin die Furcht, ich bin der Mut.
Und das Herz,
ich bin die Schönheit, ich bin das Leben. Ich bin die Hoffnung in der Dunkelheit.
Und das Herz,
sag mir, wer ich bin, kennst du meinen Namen? Ich bin die Furcht, ich bin der Mut, ich bin die Schönheit, ich bin das Leben, ich bin die Hoffnung in der Dunkelheit. Und das Herz ist ein Muskel in der Größe einer Faust. Und das Herz ist ein Muskel in der Größe einer Faust.
Herzlich willkommen zur Sendereihe Geborgte Zukunft, zu den globalen Nachhaltigkeitszielen. Heute ist unser Thema das erste Ziel, Armut in jeder Form und überall beenden. Im Studio begrüßen euch Uwe
und Hermine.
Ja, wie gesagt, es geht um Armut und Armutbekämpfung. Hermine, was sind denn die genauen Ziele in diesem Bereich?
Ja, also das erste Ziel sieht vor, extreme Armut zu beenden, und zwar 100%, wobei das beim zweiten Ziel es dabei geht, die relative Armut um 50% bis 2030 zu reduzieren. Ja, dabei ist es wahrscheinlich sehr wichtig, überhaupt das unterscheiden zu können, was ist extreme Armut und was ist mit relativer Armut gemeint.
Ich habe hier mal ein paar Definitionen rausgesucht, wie das die UN so definiert. Die unterscheiden, wie gesagt, absolute Armut oder extreme Armut. Und das ist nach Auskunft der Weltbank eine Armut, die durch ein Einkommen von etwa einem Dollar oder 1,25 Dollar pro Tag gekennzeichnet ist. Auf der Welt gibt es demnach ungefähr 1,2 Milliarden Menschen, die in diese Kategorie fallen. Aber dann, du hast es eben schon gesagt, gibt es auch so etwas wie relative Armut. Davon spricht man in Wohlstandsgesellschaften, in denen es absolute Armut praktisch kaum gibt. Also vermutlich auch in Deutschland. Wohl aber eine arme Unterschicht oder auch Prekariat genannt. Als relativ arm gilt hier derjenige, dessen Einkommen weniger als die Hälfte des Durchschnittseinkommens beträgt. Ja, und dann gibt es irgendwie auch noch sowas wie gefühlte Armut.
Ja, die gefühlte Armut oder auch soziokulturelle Armut wird nicht am Einkommen festgemacht. Es geht dabei vielmehr um das Bewusstsein, sozusagen wie sich die Menschen fühlen, dass sie sich allgemein gesellschaftlich ausgegrenzt fühlen oder diskriminiert, als arm ja, betrachtet zu werden oder die in permanenter Angst dafür leben, dass ihre wirtschaftliche Lage sich verschlechtern könnte. Also gefühlte Armut zeichnet sich dadurch aus, dass man ständig Angst hat, arm zu sein oder arm zu werden.
Okay, da wissen wir jetzt also erstmal theoretisch, was Armut ist, was das genau bedeutet und was dagegen getan wird oder dagegen getan werden kann. Dazu haben wir uns wieder Studiogäste eingeladen. Wir werden dann sprechen mit Stefan Oswald vom Paritätischen Wohlfahrtsverband Thüringen über Armut in Thüringen und mit Nico Schäfer von den Tafeln Thüringen über ganz konkrete Projekte und Möglichkeiten, Armut oder deren Folgen zu bekämpfen.
With. Noch nie war die Armut in Deutschland so hoch und noch nie war die regionale Zerrissenheit in Deutschland so tief wie heute. Das sagt Ulrich Schneider, der Chef des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes Deutschland, bei der Veröffentlichung des Armutsberichtes 2016 im Februar. Er sprach von einem sprunghaften Anstieg der Armut, einem historischen Höchststand einer tief zerklüfteten Republik. Als Beleg präsentiert der Verband Berechnungen zur Armutsquote. Jeder fünfte Mensch lebt unter der Armutsschwelle. Für einen Singlehaushalt liegt diese Armutsschwelle bei 892 Euro, für eine vierköpfige Familie bei 1873 Euro. Im Studio begrüßen wir nun Stefan Oswald, dem Referenten für Kinderarmut, Bildung, Schule, offene Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und Migration des Paritätischen Thüringen. Guten Tag, Stefan.
Schönen guten Tag, hallo.
Stefan, die Worte von Herrn Schneider waren ja recht deutlich und blieben auch nicht widerspruchslos. Wie sieht es denn in Thüringen aus?
Ja, Thüringen ist in dem Bild aufgezeichnet, wie Herr Schneider das meinte. Und der letzte Armutsbericht war auch auf Bundesebene mit anderen Ebenen mal hinterlegt, weil es wurden Zahlen zur Definition gerade von Armut auch genannt, weil die Sozialverwaltung oder die SGB-II-Verwaltung, Jobcenter, geht von der sogenannten SGB-II-Grenze als Armutsgrenze aus. Also wir als Paritätischer definieren es einfach ein bisschen anders. Wir gehen von dem UN-Wert aus, dass man 60% des mittleren Durchschnittseinkommens von Armutsgefährdung sprechen muss und alles, was da drunter liegt, ist dann schon an der Armutsgrenze. Also da passen quasi die zwei Systeme nicht zusammen. Und die SGB-II-Quote ist ja quasi nach den aktuellen Zahlen auch für Thüringen bei was knapp 12%. Aber nach unseren Berechnungen gibt es auch regionale Unterschiede in Thüringen. Mittel-, Nord- und Ostthüringen sind zum Beispiel stärker im SGB-II-Bereich höher anzusetzen, als zum Beispiel der Südthüringer Raum. Hat mit dem Auspendeln zu tun, mit stärkerer Wirtschaftskraft, wenn ich da Richtung bayerische Grenze gucke. Oder auch das Eisfeld ist damit entsprechend in geringeren Armutszahlen auch versehen.
Jetzt müssen wir kurz eingreifen, SGB-II.
Sozialgesetzbuch 2, das sogenannte Hartz IV, okay. Was die Grundsicherung quasi für Erwerbslose ist. Das ist das Arbeitslosengeld 2. Das ist ja quasi vor jetzt fast 10 Jahren, über 10 Jahren auch zusammengeführt worden. Vorher gab es ein Arbeitslosengeld, was dann quasi ins SGB-II, in das sogenannte Hartz IV, ja, die Hartz-IV-Gesetze oder die Hartz-Gesetze sind ja dem einen oder anderen doch geläufig, überführt worden. Und da sind halt auch Berechnungen seitens der Statistiker vorgenommen worden, die dann entsprechend ja viele Menschen einfach arm gerechnet haben oder mit einem geringeren Einkommen quasi versehen haben. Und die Arbeitslosengeldquote quasi wurde abgeschafft und der Bezug von Arbeitslosengeld 1, das normale Arbeitslosengeld, ist dann nach einem Jahr quasi der Absturz in Hartz IV gewesen, auf einem ganz niedrigen Niveau. Und das für Familien, für alle. Also nicht nur für den Erwerbstätigen, den es betroffen hat, sondern auch für die Familien, die dran hängen, die Kinder, die Frauen, was auch immer. Man landet ja dann in einer sogenannten Bedarfsgemeinschaft und da, du sagtest richtig, dass man entsprechend mit zwei Kindern bei einem Referenzwert quasi eines maximalen Einkommens von 1873 Euro nach diesen Regelsätzen steht. Das ist natürlich, klingt erstmal viel, aber wenn ich überlege, was Mieten kosten, was das Leben kostet, was Essen kostet, gerade was Kinder kosten, wenn sie klein sind, Windeln etc., man braucht da ordentlich viel Geld und da spreche ich noch gar nicht von kultureller oder gesellschaftlicher Teilhabe, sei es Sportvereine, Fußballvereine, Tanzen, Klaviermusik etc. Also was man so Kindern eigentlich mitbringen möchte, auch mal eine Überraschung einfach mal so mitgeben kann, ist davon einfach nicht möglich. Und die Regelsätze jetzt bei 404 Euro für Alleinstehende, ich weiß nicht. Also ich würde damit nicht über die Runden kommen.
Und du sprachst gerade von den unterschiedlichen Regionen in Thüringen. Mhm. Lass uns da nochmal ansetzen. Wo gibt es sozusagen die großen Gefälle? Wo sieht es besonders prekär aus? Wo sieht es eigentlich vielleicht noch okay aus?
Das kann man so pauschal nicht sagen. Es kommt drauf an. Man geht immer davon aus, dass ja zum Beispiel Städte vermeintlich immer besser dastehen. Kommt drauf an, sage ich dann nur. Jena steht gut da, ne, hat eine relativ niedrige SGB-II-Quote, liegt auch an der prosperierenden Stadt selbst, an den vielen Studierenden, die da leben. Erfurt zum Beispiel sieht das ganz anders aus. Erfurt ist zum Beispiel über dem Durchschnitt auch bei 19%, wenn man die Armutsgefährdungsquote nimmt und die SGB-II-Quote, also die Hartz-IV-Quote, ist dabei fast 16%. Wo es richtig gut aussieht oder relativ gut, ist natürlich, wie ich schon gerade sagte, der Landkreis Eisfeld. Da gibt es viele Auspendler, die im Landkreis wohnen, aber auch eben nach Hessen oder nach Niedersachsen auspendeln und der ganze Südthüringer Raum, die halt in Bayern arbeiten. Wohnen ist günstiger in Thüringen, arbeiten ist besser bezahlt in anderen Bundesländern.
Ja, wer ist denn nun konkret von Armut in Thüringen betroffen?
Ja, das sind die klassischen schlecht ausgebildeten Menschen oder mit einem geringen Schulabschluss oder auch keinem Schulabschluss, gibt es immer mehr. Es sind die größte Quote, was im SGB II auch landet, also im Hartz IV, sind wirklich Alleinerziehende, die trotz Arbeit eben auch, weil sie eben nicht vollarbeiten können entsprechend und durch die geringen Löhne in Thüringen auch dementsprechend da im SGB II landen, die aufstocken müssen, die trotz Vollzeit auch aufstocken müssen. Das sind so die zwei größten Gruppen. Aber es gibt eine große Gruppe noch, das sind Familien mit mehreren Kindern, also 3 und mehr Kindern, weil einfach die Ausgaben für Kinder so hoch sind, dass teilweise auch der Lohn, der in Thüringen bezahlt wird, nicht unbedingt ausreicht, um das Leben zu füllen. Und es gibt aber auch ganz viele, die tauchen in den allen Statistiken nicht auf. Das sind die, die sich gar nicht in den Regelsystemen melden. Jetzt vermehrt auch Ältere, die quasi in Rente gehen und die Rente nicht ausreicht. Das geht in Städten immer noch mal so, dann geht man eher noch mal hin, weil man auch weiß, welchen Rechtsanspruch habe ich als Bürger. Aber gerade in ländlichen Gegenden ist das durchaus ein sehr hohes Schamgefühl, dass ältere Leute sagen, ich muss irgendwie über die Runden kommen. Also man nimmt auch dann nicht mehr die Nachbarschaftsfeste so mit oder findet Gründe, da nicht hinzugehen, weil es ja doch immer Geld kostet, wenn man einen Kaffee trinkt und so. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Aber die zwei großen Gruppen oder die drei großen Gruppen sind, wie gesagt, Alleinerziehende, Männer wie Frauen, hauptsächlich Frauen. Dann eben, wie gesagt, die Mehrfamilienkinder, 3 plus mehr Kindern und eben vermehrt jetzt ältere Menschen, die quasi ja ihr eigentlich Lebensarbeitsende quasi genießen sollten, die einfach mit den geringen Renten, die sie jetzt beziehen, auch durch die gebrochenen Erwerbsbiografien nach der Wende hier in Ostbundesländern entsprechend wenig Rente kriegen und das nicht mehr ausreicht im Leben.
Du hast es vorhin schon so kurz anklingen lassen, aber was bedeutet es denn konkret, in diesem Land arm zu sein?
Irgendwie, man hat so ein klassisches Bild, betteln, obdachlos sein, andere Faktoren, die entsprechend geringe Teilhabe anspruchen. Aber ich habe es eingangs mit meiner Definition gesagt, dass wir nicht von dieser absoluten Armut in Deutschland ausgehen können. Diese absolute Armut, wie es auch die UN quasi vorschreibt, die gibt es de facto nicht. Also materielle Armut in dem Sinne kann man für Deutschland so nicht darstellen. Wir reden deshalb auch von relativer Armut. Also es ist ein Unterschied, ob ich jetzt arm in Spanien bin oder Italien, da habe ich andere Lebenshaltungskosten. Oder ob ich jetzt quasi in einem Entwicklungsland arm bin, dann hat das natürlich ganz andere Dimensionen, was auch das Wirtschaftskraft oder auch die Verdienste angeht. Aber in Deutschland gehen wir wirklich davon aus, deswegen definieren wir uns auch so, auch viele Sozialwissenschaftler schließen sich dieser Diskussion an, dass man arm durchaus sich bezeichnen kann oder das nehmen wir als Verband immer für uns in Anspruch, zu sagen, Leute, die von der Gesellschaft, von der Teilhabe in der Gesellschaft ausgeschlossen sind. Und da ist es ab einem gewissen Finanzrahmen einfach nicht mehr möglich, daran teilzunehmen. Man braucht nur gucken, was ein Kino kostet, ne? Was ein Theater kostet, was eine Vereinsbeitragschaft kostet. Allein schon die ganze Diskussion, ich weiß nicht, ob Sie das mitgekriegt haben, als die Regelsätze sind ja jedes Jahr wieder in der Diskussion. Als Frau von der Leyen, als sie noch Arbeitsministerin war, sagte, na gut, dann ist halt jetzt dieses Bildungs- und Teilhabepaket eingeführt worden, wo Kinder aus bedürftigen Familien entsprechend 10 Euro pro Monat Teilhabeleistungen in Anspruch nehmen durften. Damit sollten Vereinsbeiträge gedeckt werden, aber auch eben die Musikschule nach ihrer Lesart. Also ich glaube, sie hatte keine Ahnung, was eine Musikschule kostet. Ne? Und da hat man noch kein Instrument, was man sich auch ausleihen muss. Ne? Selbst bei kommunalen Musikschulen gibt es die nicht kostenlos. Und was kostet ein Fußballverein, wenn ich einen Junge habe, der gerade Fußball spielt, da hat er vielleicht die Vereinsmitgliedschaft damit abgedeckt, aber noch lange kein Trikot und keine Schuhe. Also das ist so eine Milchmädchenrechnung, die einfach nicht aufgeht. Ne?
Das sagt Stefan Oswald, der Referent für Kinderarmutbildung, Schule, offene Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und Migration des Paritätischen Thüringen. Und wir reden mit ihm gleich weiter über Armut in Thüringen, was da praktisch getan werden kann und was politisch getan werden muss. Nach der nächsten Musik geht es weiter.
Take me home. Seed and
Can you take me home? Can you take me home? Can you take me home?
Wir sprechen mit Stefan Oswald vom Paritätischen Wohlfahrtsverband Thüringen über Armut in Thüringen. Stefan, was wird praktisch gegen Armut in Thüringen getan und von wem?
Die Definition hatte ich ja in der ersten Runde schon gesagt, aber wie definiere ich Bildungsarmut? Das ist die Frage. Macht die Schule genug für Kinder? Nimmt sie alle gleichberechtigt in der gleichen Art und Weise mit? Bildungsbenachteiligte Kinder haben es unheimlich schwer, wenn die Eltern nicht unbedingt den Support zu Hause liefern können, also die Hilfestellung, die Kinder brauchen. Es ist immer noch so der Fall, dass in Schulen eine Empfehlung an eine weiterführende Schule, sprich Gymnasium, eine höhere weiterführende Schule, aus Familien, die aus vermeintlich sozial schwächeren Schichten kommen, von den Lehrern nicht gegeben werden, bei gleichen Leistungen wohl bemerkt. In bildungsaffines Elternhaus habe und ich drauf dränge, obwohl mein Kind vielleicht in Mathe gerade die 3 hat, weiß ich, dass der das vielleicht doch irgendwann packt, wenn ich dem genug Nachhilfe bezahlen kann. Aber das ist immer noch der Trend, das ist in allen Bundesländern so, das ist nicht nur in Thüringen so, dass da quasi diese Benachteiligung dort de facto noch stattfindet, durch Lehrer, die auch durchaus nicht bewusst, aber vielleicht auch unbewusst, doch eine Bildungsaffinität haben. Ja, was wird getan? In Schulen findet zu wenig statt. Es gibt vereinzelte Modellprojekte, wo auch benachteiligte Kinder gezielt gefördert werden. Ich nenne mal die Stadt Jena. Jena kann sich einiges leisten, weil die Stadt gut dasteht, auch wirtschaftlich gut dasteht. Die haben dort zum Beispiel so Team-Teaching-Modelle eingeführt in Brennpunktschulen, also in Schulen, die mit erhöhten benachteiligten Kindern dort angezeigt sind. Und dieses Modell läuft insoweit, dass ja, Sozialpädagogen konkret oder sogar andere pädagogische Settings mit dem Kind zusammenarbeiten, auf Augenhöhe, wohlgemerkt mit Schulpädagogen, mit klassischen Lehrern. Bisher ist die Hierarchie immer so, der Lehrer hat das Sagen in der Schule und alle anderen Sozialarbeiter, Schulbegleiter, Integrationshelfer müssen das tun, was der Lehrer, die Lehrerin sagt. Und in Jena läuft das Modell seit mehreren Jahren eben auch erfolgreich. Und für die Kinder ist das sehr gut, weil die halt entsprechende Auszeiten kriegen und trotzdem eine andere pädagogische Förderung, eine sogenannte Differenzierung wahrnehmen können. Wenn es, merken wir, als problembelasteten Eltern, wenn ich zum Beispiel eine suchtbelastete Familie habe, dann habe ich vielleicht nicht unbedingt gerade früh um 7 oder 7:30 schon den Kopf frei für Mathe. Da muss ich gucken, wie kriege ich jetzt das Kind dahin, dass es vielleicht in der dritten Stunde den Stoff in Mathe macht. Und dann muss man das organisieren. Das wird dort ganz gut gemacht und es wird auch entsprechend reagiert. Es gibt ganz viele Vereine, die sich für Armut oder gegen Armut einsetzen. Also deswegen spreche ich beides an. Ich nenne zum Beispiel die Tafeln. Wir als Verband sind da selber hin und her gerissen. Wir sind selber ein Verband, wo Tafeln Mitglied sind. Aber wir prangern ja genau dieses soziale Ungerechte an, weil es politisch nicht richtig gesteuert ist. Also die Tafeln sind quasi ein Armutsbegleicher, ein Armutsauffüller eines nicht vorhandenen staatlichen Ressourcenkanons, der das abdecken kann. Also es ist erstaunlich, wie viele Tafeln jetzt in Thüringen auch nach der Wende entstanden sind und wie groß der Zulauf ist. Und vermehrt eben auch Ältere, aber auch Studierende, die jetzt vermehrt bei den Tafeln aufschlagen. Dann kann man noch verschiedene Vereine nennen, die im künstlerisch-kulturellen, auch durchaus die Sportvereine, die ganz viel machen, jetzt auch gerade mit geflüchteten Jugendlichen, die ganz viele Angebote für sie anbieten, und auch Jugendhilfeträger. In der offenen Jugendhilfe werden unheimlich viele Angebote jetzt gemacht. Der Jugendhilfeanspruch ist ja gleichberechtigt für alle, egal wo sie herkommen, Angebote zu gestalten, auch kostenfreier.
Du hast es jetzt gesagt, es ist sehr viel, oder ihr als Paritätischer Wohlfahrtsverband seht sehr viel sozusagen Aufgaben im Bereich der öffentlichen Hand, im Bereich des Staates, im Bereich der Kommunen. Es gibt natürlich irgendwie auch so eine individuelle Verantwortung. Man kann das irgendwie mit so kulturellen Projekten irgendwie auffangen, das Netz weicher machen, sage ich mal so. Aber gibt es etwas, was man ganz konkret gegen Armut tun kann? Eben nicht so einen kulturellen Überbau, sondern was ich individuell als Person gegen Armut tun kann. Wie kann ich arme Menschen beispielsweise unterstützen?
Bei uns sind ganz viele Jugendhilfeträger Mitglied, die zum Beispiel Hausaufgabenbetreuung anbieten. Auch kostenlose Hausaufgabenbetreuung oder eben auch freie Schulen, die eben dieses Ganztagsangebot auch inhaltlich füllen und da entsprechend auch nicht darauf achten, welches Kind jetzt welchen Bedarf jetzt unbedingt nicht benötigen, sondern dass alle eben entsprechend individuelle Förderung erfahren. Und dann ist eben auch, dass sie gucken, dass eben multiprofessionelle Teams in Schulen arbeiten können. Aber ganz individuell, ich glaube, da gibt es keine Patentlösung, wo man sagen kann, das ist es, das hilft. Wie gesagt, die Dimensionen von Armut sind so verschieden. Ich kann mich privat vielleicht auch engagieren in Vereinen, wenn ich das möchte, und sage, ich habe jetzt Lust und Zeit, einmal die Woche zur Tafel in die Ausgabe mitzugehen und dort auch mit Leuten ins Gespräch kommen. Da kommen auch ganz andere Diskussionen und sind auch Projekte, die dort auch entstehen, mal so Einrichtungen, um Leute auch wieder in Beschäftigung zu führen, die aus dieser Hartz-IV-Schleife endlich raus wollen, aber qua nicht vorhandenem Abschluss oder einem veralteten Abschluss keine Anstellung finden konnten seit der Wende oder nur APM und SAM-Maßnahmen durchlaufen hatten. Aber ganz individuell, ich denke, wenn man das wirklich möchte, wenn man gegen Armut was machen möchte, dann sage ich, kann man sich nur engagieren in Vereinen, die genau mit Kindern, mit Jugendlichen, mit Obdachlosen arbeiten, um dort entsprechend ehrenamtliche Unterstützung zu leisten.
Ja, und was kann und sollte oder müsse denn vielleicht aus Sicht des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes politisch gegen Armut getan werden?
Ja, da gibt es eine ganze Reihe an Dimensionen. Also ich fange mal mit dem Mindestlohn an. Ja, da ist zwar schön und gut, ist es ein wichtiges Instrument, 8,50 Euro, das soll jetzt erhöht werden auch zum Jahresende, wieder wird ja immer evaluiert. Aber ich nehme das Beispiel von vorhin nochmal, die vierköpfige Familie, die 1.873 Euro als Referenzgröße hat, um über das Hartz-IV-Niveau zu kommen. Also das muss ich erstmal verdienen, um überhaupt dann armutssicher zu sein. Mit 8,50 Euro schaffe ich das nicht in Bezug auf die Rentenpunkte, die ich dann brauche. Also das Rentenniveau würde für diese Familie mit diesem Einkommen mit 8,50 Euro nicht zu erreichen sein. Also der Mindestlohn müsste, um dieses Niveau überhaupt zu haben, dass ich auf einen Rentengrundsatz von 50% des bisherigen Einkommens komme, müsste der schon bei 11,50 Euro liegen, der Mindestlohn. Also das ist so eine politische Dimension. Da kämpfte auch Herr Schneider, sagt das Anfang, auch massiv auf Bundesebene dafür. Das ist das eine. Dann ist ganz klar die Beschäftigungspolitik ein wesentliches Moment. Wir haben eine ganz, ganz hohe Zahl, auch in Thüringen, von Langzeitarbeitslosen. Schon seit der Wende teilweise arbeitslos, manifestarbeitslos, die nie wieder eine Anstellung finden können. Das sind auch chronisch Erkrankte, das sind auch Menschen, die einfach nicht mehr arbeitsfähig sind oder nur zu einem gewissen Teil arbeitsfähig sind, aber in unserer leistungsorientierten Gesellschaft durchaus einfach keine Anstellung mehr finden. Ich sage es mal so, dieses klassische Beispiel der Tankwart, die gibt es ja nicht mehr. Also ich kann mich noch kurz nach der Wende daran erinnern, dass es einen größeren Tankstellen auch gab oder was auch immer, oder da Straßenkehre in Betrieben. Ne? Das wird alles eingekauft, Reinigungsfirmen, die wiederum gerade am Mindestlohn unterwegs sind. Solche öffentlich geförderten Beschäftigungssysteme, dass Leute, die halt eine entsprechende Leistung einfach nicht mehr erbringen können, dass entsprechend da langfristig auch gefördert wird. Und nicht nur 1-Euro-Jobs mit mehr Aufwandsentschädigung, dass man da ein bisschen 1 Euro zuverdienen darf. Aber man kommt ja aus dieser Systematik Hartz IV nicht raus dadurch. Dann ganz klar, die Regelsätze müssen einfach angepasst werden. Wir haben ja schon seit Jahren Rechnungen auch hochgerechnet mit, wenn man die kulturelle und gesellschaftliche Teilhabe mit einberechnet, über Kinobesuch oder mal ein Schwimmbad, und dann müsste der Regelsatz auf mindestens 490 Euro liegen für Alleinstehende. Und dann plus, wir brauchen einen eigenen Regelsatz für Kinder, also eine Kindergrundsicherung. Also Kinder sind unseres Erachtens keine kleinen Arbeitslosen. Sie werden aber in Abhängigkeit des Vorstandes, Hauptvorstandes der sogenannten Bedarfsgemeinschaften runtergerechnet. Und was braucht denn ein 15-Jähriger? Da braucht entsprechend andere und vielleicht auch mehr Essen, als dieser Regelsatz hergibt. Die Berechnungen sind aus statistischen Werten hochgenommen. Deswegen sagen wir als Paritätischer, Kinder sind keine kleinen Arbeitslosen und es braucht einfach eine eigene Kindergrundsicherung. Familienpolitisch kann man Einfluss nehmen, entsprechend auch die Rentenfragen sind zu klären und langfristig die Diskussion um die Rente. die ist jetzt auch wieder entbrannt mit den geringen Löhnen, die teilweise bezahlt werden. Viele Frauen werden betroffen sein, auch aus den Altbundesländern, durch die Senkung der Renteneintrittsmargen. Das wird sich bei den Teilzeitbeschäftigten Frauen meistens massiv auf die Rente auswirken und es wird ein Altersarmutsproblem geben. Also das ist so eine Rechnung in die Zukunft, wo man sagen müsste, da müsste jetzt hier was passieren, dass der Renteniveaueingang bei mindestens 53% bleibt des letzten Einkommens. Was natürlich auch ein Ding ist, da müssen die Kommunen, glaube ich, auch einen Finger ziehen. In Erfurt merkt man es massiv, ist der Wohnungsbau. Es gibt seit Jahren das Herunterfahren des sozialen Wohnungsbaus. Es gibt keine Sozialwohnung mehr oder kaum noch. Die Genossenschaften, die Kommunalen vielleicht und auch die KOWU hier in Erfurt oder andere kommunale Einrichtungen haben das auch versäumt, dort entsprechend günstigen Wohnraum zu schaffen. Und das merkt man jetzt. Da hat die Flüchtlingsthematik seit dem letzten Jahr ein bisschen Anschub gegeben. Es gibt ein großes Investprogramm jetzt für sozialen Wohnungsbau. Also da muss auf jeden Fall in dem Bereich was passieren.
Kommune, Land und Bund. Alle drei haben einen großen Aufgabenzettel von Stefan Oswald bekommen. Wir sprachen mit ihm über Armut in Thüringen. Er ist der Referent für Kinderarmut, Bildung, Schule, offene Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und Migration des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes Thüringen. Herzlichen Dank, dass du heute bei uns warst.
Bitteschön.
Whisper poetry for the moon, drowning all our apathy with prophecies of doom. The trail is nearly over and the road is getting thin. Murmurs of the vultures in the silence of their spin. Moments of delusion on a melancholy case, shoveling our ashes to the sound of love and rage. Ritalin and Valium are melting in your mouth, questioning is everything but what it's all about. Vultures hanging over as the sun eats up your eyes, flying over hilltops while darkness fills the skies. Wash your mouth with gasoline and shave with broken glass. Marry me and bury me, I'll live in my best dress. Tortured by the vulture with patience in his eyes, silent praying demons with your ashes in their minds. I'm running out of tears while the clouds block the sun, and all the lonely people whisper poetry for the moon.
Lebensmittel, die in Supermärkten nicht verkauft werden, müssen schon lange nicht mehr weggeschmissen werden. Die Hilfsorganisation Die Tafeln sammelt übrig gebliebene Waren ein und gibt diese kostenlos oder gegen ein geringes Entgelt an Bedürftige weiter. Seit 1993 gibt es Die Tafeln in Deutschland und seitdem sind über 900 Tafeln hinzugekommen. Damit gehören Die Tafeln zu den wahrscheinlich bekanntesten Hilfsorganisationen gegen Armut in Deutschland. Wir sprechen heute mit Nico Schäfer, dem Vorsitzenden der Thüringer Tafeln, über Armut, die Arbeit der Tafeln und die Herausforderungen der Zukunft. Schönen guten Tag, Nico.
Hallo.
Nico, Vielleicht erstmal ein paar trockene Zahlen. Wie viele Tafeln gibt es denn in Thüringen? Und wie viele Kundinnen und Kunden kommen regelmäßig?
Wir haben in Thüringen 32 Tafeln mit insgesamt 64 Ausgabestellen. Und derzeit besuchen etwa 20.000 Bedürftige pro Woche die Thüringer Tafeln.
Welche Entwicklungen gab es in den letzten Jahren?
Wir haben bei den Tafeln im letzten Jahr und im Jahr davor, hat es sich schon ein bisschen angezeigt, dass wir große Herausforderungen hinsichtlich des Zuwachses hatten. Wir hatten sehr viel mehr Zuwachs bei den Bedürftigen, die uns aufgesucht haben. Das ist im Wesentlichen natürlich durch die Flüchtlingssituation in ganz Deutschland hervorgerufen. Das haben wir sehr deutlich gemerkt und vor allen Dingen auch unmittelbar. Das heißt, sobald die Flüchtlinge in Deutschland waren und auf die Gemeinden aufgeteilt wurden, haben wir als Tafeln ganz unmittelbar und direkt davon sozusagen sind wir vor diese Probleme gestellt worden, dass diese Leute da waren. Sie sind zu uns gekommen. Sie haben, weil wir natürlich jedem helfen wollen, der unsere Hilfe in Anspruch nehmen möchte, haben wir natürlich versucht, auch diesen Menschen zu helfen und haben das auch geschafft. Aber das hat uns eben vor sehr große Herausforderungen gestellt, beispielsweise hinsichtlich der Lagerkapazitäten, weil wir versucht haben, mehr Lebensmittel auch für diese Bürger zu bekommen, zwischenzulagern, dann an die auszugeben. Dann ist natürlich das mit weiteren Problemen verbunden gewesen, dass wir natürlich so schnell nicht uns verändern konnten. Das heißt, wir haben zusätzlich mehr Fahrten durchführen müssen. Wir brauchen mehr ehrenamtliche Helfer, die uns an der Stelle unterstützen müssen. Und das ist alles eine Sache, die uns an unsere Grenzen gebracht hat. Das haben wir sehr deutlich gemerkt. Es haben einige Ehrenamtler weit über das Normal hinaus ehrenamtliche Arbeit geleistet. An dieser Stelle auch nochmal einen ganz herzlichen Dank für die Bereitschaft, das so zu tun. Wir haben da teilweise Kolleginnen und Kollegen gehabt, die eine 40-Stunden-Woche im Ehrenamt geleistet haben, was natürlich irre ist. Was wir natürlich dann auch sehr groß hatten, das ist, wir hatten natürlich Verständigungsprobleme am Anfang. Es sind Sprachen bei uns aufgetaucht, wo wir am Anfang gar nicht wussten, was ist es für eine Sprache, und versucht natürlich mit Händen und Füßen da eine Klärung herbeizuführen. Wesentliches Problem an der Stelle war auch einfach das Grundverständnis, was eine Tafel ist und was eine Tafel nicht leisten kann. Das hat uns an dieser Stelle ein bisschen Probleme bereitet, weil einfach ein anderes Verständnis da war. Wir sind keine staatliche Einrichtung, die eine Versorgung sicherstellt, sondern wir sind ein bürgerschaftliches Engagement, was Hilfe leistet, die sie leisten kann. Und da gab es diese Verständigungsschwierigkeiten. Man ist mit einem Anspruchsdenken an uns herangekommen, dass man uns gegenüber Ansprüche stellen kann, aber das ist eben nicht so. Wir helfen gerne, wenn wir es können, aber wenn wir es eben nicht können, dann können wir auch nicht helfen. Und das dann in einer anderen Sprache auszudrücken, ist natürlich die Schwierigkeit gewesen, die wir hatten. Aber die Kollegen haben es natürlich geschafft, dass Bedürftige, der aus dem Flüchtlingsbereich heraus, mitgeholfen haben. Das heißt, sie haben dann meistens über Drittsprachen wie Englisch und Französisch, haben wir es sozusagen unser Modell, wie die Tafeln vor Ort arbeiten, geschafft zu kommunizieren. Und die haben dann das, was sie verstanden haben, in ihrer Landessprache ihren Landsleuten vermittelt. Und dann war letzten Endes auch ein Verständnis bei den Leuten da. Und die haben natürlich dann auch gemerkt, okay, uns wird hier auf eine andere Weise geholfen, und haben das dann natürlich verstärkt angenommen. Und das ist die Situation, die wir im Moment haben. Wir haben eine wahnsinnige Integrationsarbeit an der Stelle geleistet, und wir haben dafür eine Verständigung auch hinsichtlich anderer Bevölkerungsgruppen erreicht.
Gut, du hast jetzt schon recht viel dazu gesagt, wie das auf der Seite der Kundinnen, der Bedürftigen aussieht, aber wie kommt die Tafeln eigentlich zu ihren Lebensmitteln? Einfach nur rumfahren und abholen, ist ja, glaube ich, nicht ganz so einfach.
Doch, eigentlich schon. Es ist so, dass in Deutschland werden oder tauchen oder sind Lebensmittel in den Märkten vor Ort quasi übrig. Im Wesentlichen sind das selbst gesteckte Ziele aus dem Einzelhandel. Es gibt da bestimmte Puffer, die man eingebaut hat, um eine Sicherheit bei der Befüllung der Regale, will ich es mal nennen, sicherzustellen. Das ist etwas, was dafür sorgt, dass Lebensmittel immer im ausreichenden Maße in den Märkten vorhanden sind. Und dann ist es natürlich, dass wir in Deutschland ja die Problematik oder die Situation haben, dass Lebensmittel ein Mindesthaltbarkeitsdatum oder ein Verbrauchsdatum haben. Und die Supermärkte merken, dass Kunden, wenn dieses Datum sich nähert, dass es eben die Kunden nicht mehr kaufen. Und dann sind das diese Lebensmittel, die immer noch genießbar sind. Die stellen die Lebensmittelunternehmen uns dann bereit, und die holen die Tafeln im Regelfall vor Ort mit ihren Fahrzeugen ab.
Wie bewertest du die Situation der Tafeln in Thüringen?
Im Moment ist es so, dass wir mit dieser hohen Anzahl an Bedürftigen schon noch zu kämpfen haben, will ich es mal nennen. Das hängt einfach damit zusammen, weil wir versuchen, uns natürlich darauf einzustellen. Einzustellen natürlich auch nur in dem Maße, wie wir das können. Das sind einerseits Platzprobleme, das heißt, Tafeln müssten gegebenenfalls, um mehr Bedürftige versorgen zu können, wobei versorgen, den Begriff muss man ganz vorsichtig verwenden, muss man den Platz entsprechend schaffen. Wir müssen Hygienestandards einhalten. Das heißt, es muss die Kühlkette in jedem Fall eingehalten. Das wird auch so gemacht. Und da sind Voraussetzungen dafür notwendig, die wir auch einhalten müssen. Und das braucht Platz. Das ist ein großes Problem, was wir haben. Dann hatte ich es schon angesprochen, wenn wir mehr Lebensmittel ausgeben können, gibt es immer die Transportproblematik. Die Lebensmittel müssen ja bei den Supermärkten eingesammelt werden und müssen zu den Ausgabestellen gebracht werden. Also wir bräuchten an der einen oder anderen Stelle einen größeren Fuhrpark. Und natürlich, ein Fahrzeug fährt natürlich nicht ohne Sprit. Das heißt, wir brauchen auch letzten Endes Geld für die Treibstoffe und für die Wartung der Fahrzeuge. Und da ist jeder herzlich willkommen, uns an der einen oder anderen Stelle die Tafel vor Ort auch mit Geldspenden auszuhelfen.
Start life and try your name on my lips. Be far behind me. Oh. At the end of the life, we'll remain and sing our stories, places. Read our fires and all. We'll survey the world, flash through the wall, and explore the silence. Guess out the absence. Oh. As the end of the life, we'll remain. Our fires and all. We look up at the sky, at the sun on your eye, in front of time. We'll explore the sky. Oh. At the end of the life, we'll remain. Stories, praises, relate our fight and all. It will be time of game with something, and we'll dance together behind the eyes of dreamers. At the end of our fight and all. We'll eat our dog, let's grow and grow, and we'll be like a king in the life dreaming. Oh. At the end of life, we'll remain.
Lebensmittel nicht wegschmeißen, sondern an Bedürftige verteilen. Das ist das Konzept der Tafeln. Und wir sprechen mit Nico Schäfer, dem Vorsitzenden der Thüringer Tafeln.
Nico, es gibt immer auch wieder skeptische Stimmen zum Ansatz der Tafeln. Einige kritisieren, dass Mildtätigkeit nicht gegen Armut hilft. Was entgegnest du dieser Kritik?
Es ist ja so, dass Tafeln Armut sichtbar machen. Das heißt, wir haben ein Angebot, wir haben auf der einen Seite sammeln wir die Lebensmittel ein. Das heißt, unser ganz großes Ziel ist, dass einmal für den Verbrauch produzierte Lebensmittel nicht weggeschmissen oder vernichtet werden. Das ist ein großes Ziel, was wir haben, was wir verfolgen. Das heißt, wir decken konsequent auf, wo diese Lebensmittel sind und versuchen die natürlich dann in einem zweiten Schritt natürlich einer sinnvollen Verwendung zuzuführen. Und da denke ich, liegt es auf der Hand, dass wir die Lebensmittel nicht wahllos verteilen, sondern dass wir eben den Menschen helfen, wo die Not am größten ist. Und das sehen wir halt einfach, dass das eben Menschen im Hartz-IV-Bezug sind, beziehungsweise Alleinerziehende und eben Rentner mit einer kleinen Rente. Also das heißt, es sind Personen, sind Menschen, denen wir mit den Lebensmitteln, denen wir denen bereitstellen können, eine Hilfe geben, dass sie ihren Alltag ein bisschen besser und selbstbestimmter gestalten können.
Und vor welchen Herausforderungen stehen die Tafeln in Zukunft?
Unter den aktuellen Rahmenbedingungen ist es leider so, dass wir verstärkt mitbekommen, dass Altersarmut ein Problem werden wird. Wenn man heute mit seinem Erwerbseinkommen im Durchschnitt noch relativ gut über die Runden kommt, also eigentlich keine Beschwerden hat, auch nicht auf die Tafel angewiesen ist, merkt man aber sehr deutlich, wenn man sich dann das im Fortschreitenden anschaut, wie die Rentenberechnung sich dann künftig auf ein solches Einkommen berechnet, sehen wir ganz einfach, dass damit wahrscheinlich eben kein selbstbestimmtes oder auskömmliches Leben im Alter möglich ist. Und das ist eine Sache, wo wir sehen, das wird ein zunehmendes Problem werden und es wird immer mehr die Menschen aus der Mitte der Bevölkerung treffen. Und das ist ein Problem, was die Politik angehen muss, weil wir ganz einfach sagen, das ist für eine Ehrenamtsorganisation grundsätzlich nicht zu leisten, aber da sind wir als Gesellschaft schlicht einfach gefragt, das anders zu regeln.
Vielleicht nochmal kurz zusammengefasst, wie kann man die Tafeln unterstützen und wie kann man sich bei den Tafeln engagieren?
Der einfachste Weg ist natürlich mit anzupacken, also ehrenamtlich für Tafeln tätig zu sein. Das muss gar nicht mal so groß Zeit in Anspruch nehmen, aber es gibt viele Arbeitsbereiche, wo tatkräftig Hilfe benötigt wird. Das sind einmal für die Fahrer, also das heißt, wenn man bereit ist dazu, die Lebensmittel vor Ort mit einem Tafelfahrzeug abzuholen, da gibt es Möglichkeiten. Dann müssen die Lebensmittel natürlich auch sortiert werden, und weil wir die Qualität sicherstellen wollen. Das heißt, die Lebensmittel, die eingefahren werden, müssen alle gesichtet werden, müssen alle kontrolliert werden. Da kann man sich engagieren in dem Bereich und natürlich dann auch im Ausgabebereich. Also das heißt, wenn man dann die Ausgabe dann ganz praktisch mit den Bedürftigen zusammen vornimmt. Da kann man sich ja vorstellen, muss man ein bisschen für Ordnung sorgen und auch ein bisschen an der einen oder anderen Stelle dann für einen gewissen Ausgleich, sage ich mal, sorgen. Und natürlich, was wir nicht vergessen dürfen, der Finanzbedarf der Tafeln ist natürlich enorm. Wir haben derzeit leider, dass wir uns eine deutlich größere Unterstützung wünschen und auch brauchen. Die Fahrzeuge fahren nicht mit Luft und Liebe, sondern da muss man, auch wir müssen an die Tankstelle fahren und müssen unseren Sprit bezahlen. Das wäre ganz wichtig. In vielen anderen Bereichen hilft man uns aus, beispielsweise mit, wenn Fahrzeuge in der Reparatur sind, dass wir die Lohnkosten zum Beispiel nicht tragen müssen, dass nur die Ersatzteile bezahlt werden müssen. Aber es fallen an der einen oder anderen Stelle eben doch Kosten an, die wir auch tragen müssen. Und da wäre eine Unterstützung natürlich sehr willkommen.
Ja, dann hoffen wir doch, dass mit dem heutigen Interview einige Menschen dazu animiert werden, vielleicht auch was zu spenden. Wo können Sie das denn am besten tun? Wohin?
Wir haben eine Homepage, die ist www.thüringer-tafeln.de, Thüringer mit UE. Das sind einerseits die Ansprechpartner und natürlich auch unsere Bankverbindungen vom Landesverband hinterlegt. Und dort können Sie gerne Ihre Spende hinrichten, auch wenn sie an eine örtliche Tafel gehen soll. Wir reichen das dann 1:1 weiter. Brauchen wir dann nur von Ihnen den Hinweis, dass Sie Ihrer örtlichen Tafel spenden wollen. Sie können natürlich auch bei Ihrer örtlichen Tafel direkt nachfragen und sich auch mal ein eigenes Bild machen. Die Kollegen werden Ihnen im Regelfall auch da sehr gerne alles zeigen, was Sie sehen wollen und natürlich dann auch das Konto nennen.
Okay, und wer denn seine örtliche Tafel gerne aufsuchen will, findet sicherlich auch auf der Internetseite von den Thüringer Tafeln, wo denn die einzelnen Ausgabestellen dann zu finden sind und wie man da hinkommt.
Ganz so weit sind wir noch nicht. Wir sind gerade in der Neuausrichtung unserer Homepage. Das heißt, in der neuen Version werden tatsächlich alle Tafeln und Ansprechpartner dann verzeichnet sein. Wir werden diese neue Homepage auch in verschiedenen Sprachen auflegen, um ganz einfach da auch dem Flüchtlings Aspekt in gewisser Weise Rechnung zu tragen. Aber im Moment müsste man dann noch anrufen, aber das beantworte ich sehr gerne. Meine Telefonnummer ist auf der Homepage hinterlegt. Jeder, der möchte, ruft mich gerne an. Ich vermittle dann ganz gerne weiter an die Kollegen vor Ort.
Ja, dann also nochmal vielen herzlichen Dank, Nico Schäfer. Der Vorsitzende der Thüringer Tafeln war bei uns zum Gespräch über Armut in Deutschland und Thüringen. Im Konkreten, wie können denn die Tafeln einen Beitrag dazu leisten, um die Folgen davon vielleicht abzumildern?
Start to shake, trouble to be made. Sooner or later he'll pick up the phone. The man who helps him fix, the man who calms him down. His number is the only on speed dial. So he calls him up and gives a place, and 10 minutes later he'll be gone for a while. And he walks like Chaplin, and he talks like Bond. Yeah, he walks like Chaplin, and he talks like Bond. Now, 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 now. He's lost some weight and says it's too late to call his wife and see his kids, 'cause they won't pick up the phone. Now he's all on his own, and he knows the reason why. 'Cause he walks like Chaplin, and he talks like Bond. Yeah, he walks like Chaplin, and he talks like Bond. And he has nothing to lose. No, he has nothing to lose anymore. Say you quit, done with it. Say you never start again. Say you quit, done with it. Say you never start again. Say you quit, done with it. Say you never start again. Say you quit, done with it. Say you never start. And he walks like Chaplin, but he talks like Bond. Yeah, he walks like Chaplin, and he talks like Bond. Yeah, he walks like Chaplin, and he talks like Bond. Yeah, he walks like Chaplin, and he talks like Bond. And he walks like Chaplin.
Und das war es auch schon wieder mit unserer Sendung hier in der Sendereihe Geborgte Zukunft. Wir haben uns in dieser Sendung mit dem ersten Ziel dieser 17 globalen Ziele beschäftigt. Das erste Ziel drehte sich ganz um das Thema Armut. Und wir haben eben mit Nico Schäfer von den Tafeln gesprochen. Und ein bisschen wird uns das weiter begleiten, denn Beim nächsten Mal geht es auch wieder um ein Thema, bei dem Ernährung eine wichtige Rolle spielt.
Ja, das nächste Mal wird ganz unter dem Thema Hunger und Ernährungssicherheit stehen. Das ist das Ziel 2 der 17 Nachhaltigkeitsziele.
Und im Studio waren gewesen Uwe, Hermine und Johannes. Und wir verabschieden uns und würden uns freuen, wenn ihr im nächsten Monat wieder einschaltet. Selber Platz, selbe Uhrzeit. Beziehungsweise könnt ihr diese und alle vorangegangenen Sendungen auch gerne noch einmal im Internet nachhören, unter anderem auf www.radio-frei.de. Und jetzt noch ein kleines Stück Musik und dann geht es weiter hier mit der nächsten Sendung. Tschüss.
Tschüss.
Des fois je traîne dans mon quartier, j'observe les gens, j'imagine ce que j'aurais été si j'étais resté dedans. Peu importe, je regrette rien, même si j'ai pas une vie fantastique. J'ai fait mon chemin, fumé des joints, boire plus d'alcool que d'eau. C'est ce que t'offre une fille de zonard, mais dis-moi quel cadeau, être quelqu'un d'autre. C'est possible quand tu le souhaites, supprimer la définition d'avoir, la remplacer par celle d'être. Une seule tête envers mes rampes. Je leur en ai fait baver jusqu'à être enfermé au reps. Je suis resté longtemps bête dans l'ignorance. Je n'en pense pas à s'enrichir, on préfère fermer la classe. J'ai donc quitté ma classe en fait, perdu la face, j'ai pas évité la tasse. Noyé dans l'océan du mal, sans savoir on efface. Nos peu d'espoir on laisse place aux influences néfastes. Prisonnier d'une vie banale, je regrette rien, mais je suis pas fier. J'ai peur pour demain, je veux plus voir ce qui s'est passé hier. Passer la serpillière, dur d'oublier le mal. On s'obstine à changer, prisonnier d'une vie banale. Je regrette rien, mais je suis pas fier. J'ai peur pour demain, je veux plus voir ce qui s'est passé hier. Passer la serpillière, dur d'oublier le mal. On s'obstine à changer, prisonnier d'une vie banale. À 40 piges, je veux pas la même vie que mon père. RMI, PMU, la galère. Je lui reproche que dalle, il a fait ce qu'il a pu. Grâce à lui, je suis vivant, c'est pas une pute qui m'a battu. Cousin, putain, quand je vois les darons de mon tiex. Crachat oblige, mais ça m'inflige de la tristesse. Je me demande qu'est-ce qui nous pousse à s'autodétruire. Le problème devant eux, on a souvent tendance à fuir. On souffre, peu de peur qui sourd. Personne comprend nos douleurs, on devient ouf. Des solutions, crois-moi y en a peu. Mais faut se creuser la tête, ne pas fermer les yeux. Je regrette rien, mais je suis pas fier. J'ai peur pour demain, je veux plus voir ce qui s'est passé hier. Passer la serpillière, dur d'oublier le mal. On s'obstine à changer, prisonnier d'une vie banale. Je regrette rien, mais je suis pas fier. J'ai peur pour demain, je veux plus voir ce qui s'est passé hier. Passer la serpillière, dur d'oublier.